Ja, einen guten Abend und herzlich willkommen zum letzten Gottesdienst im alten Jahr, wie man so sagt. Was alt und was neu ist, was zurückliegt und was vor uns liegt. Wir haben uns nicht abgesprochen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Ja, ein paar Gedanken, die ich jetzt so weitergeben möchte noch und möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst. Und wir begehen diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ein Gott, mit dem wir durchs Jahr gehen dürfen. Ich habe so gedacht, immer wenn wir auf ein Jahr zurückblicken, wenn wir so nach hinten schauen, dann wird uns deutlich, wie schnell diese 24 Monate, 52 Wochen, 365 Tage, was? 12 Monate natürlich, 52 Wochen, 365 Tage, wie schnell die vorbeigehen. Ja, 24 wären 2 Jahre, danke. Ja, das ist, wenn man nicht aufpasst. Ich habe extra aber geschaut, es ist tatsächlich ein Jahr mit 365 Tagen. Es gibt ja auch Jahre, die ein bisschen mehr haben, diese Schaltjahre. Ich habe gedacht, wir halten die Zeit nicht fest. Wir halten sie nicht mal an. Und manchmal scheinen uns die Tage schwer, manchmal leicht. Und es gibt Tage, wo man denkt, oh, wenn es nur mal rum wäre, wo man vor davor steht und denkt, boah, was kommt da auf mich zu? Und auch diese Tage vergehen, das ist das Gute dran. Und es gibt Tage, die man genießt, die schön sind, die Frohes haben. Ja, Frohes und Schweres, persönliche Erlebnisse, Erinnerungen, die bleiben. Ich denke, wir erinnern uns auch nochmal an die Petra, die in diesem Jahr heimgegangen ist, Petra Lehner, nach schweren Krankheitsmonaten, man darf sogar sagen Jahren, haben sie ein Stück begleiten dürfen, haben sie auf ihrem Weg auch tief kennenlernen dürfen, wie sie auch doch treu blieb, auch im Glauben. Das ist auch nicht selbstverständlich in so einem schweren Weg. Und ich habe so gedacht, am Ende ist ja nur ein einziger da, der unsere Hand noch halten kann, wenn wir die Zelte, die Hütte hier dieser Zeit abbrechen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er hält uns weiter in seiner Hand. Und die Losung vom heutigen Tag, die lautet, meine Zeit steht in deinen Händen. Die Schrift kennt eigentlich diesen abstrakten Begriff Zeit nicht. Sie kennt nur Zeiten, also Zeitabschnitte. Deswegen müsste man eigentlich sagen, in deiner Hand sind meine Zeiten. Die Zeiten meiner Jugend, Zeiten meines mittleren Alters, die Zeiten meiner Freude, meiner Trauer, die Zeiten meiner letzten Tage, die Zeiten, unsere Zeiten sind in seiner Hand. Und so glaube ich, dass wir das Vergangene und das Kommende in Gottes Hand wissen und auch legen dürfen, ja, letztlich uns selbst bei ihm bergen dürfen. Eines der schönsten Zeugnisse für mich gibt Mose an seinem Lebensende über den lebendigen Gott. Und Mose hat ja viele, viele, viele Begegnungen mit Gott gehabt, auch Gespräche und Austausch, war sehr eng mit ihm verbunden. Und er sagt über diesen Gott in 5. Mose 33, 27a, eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit und unter dir sind ewige Arme. Welch ein schöner Vers, habe ich gedacht. Wenn man einen Menschen hört, der so die Nähe Gottes in seinem Leben auch hatte wie Mose, und er sagt von ihm, er ist eine Zuflucht, er ist einer, der seine ewigen Arme unter uns ausbreitet, uns umfängt. Ja, das wünsche ich uns für dieses vergangene Jahr, dass wir sagen dürfen, wir dürfen es zurücklegen in seine Hand. Mit allem, was auch schief lief, auch in meinem Leben, in unserem Dasein. Mit allem, was gut lief, was schön war. Wir dürfen es einfach in seine Hand geben. Dinge, die uns bewusst werden, wo wir merken, da haben wir vielleicht gefehlt, gemangelt, hätten es besser machen können, besser machen müssen. Dinge, die wir nicht mehr gut machen können, das ist auch in unserem Leben da. Wir dürfen es in seiner Hand einfach geborgen wissen. Und die Dinge, die auf uns zukommen, die wir nicht in der Hand haben, wir wissen ja nicht, was der morgige Tag bringt. Und das dürfen wir auch doch ihm anvertrauen. Ihm einfach zutrauen, dass er uns durchführt. Möchten zu Beginn beten, wer kann, darf sich erheben. Lieber Herr, ich gehe nicht, es sei denn, du gehst mit. So sagt Mose zu dir und du sagst, ich bin ja dabei. Und als er unsicher ist, in wessen Namen soll ich denn vor den Pharao treten? Da sagst du und gibst dich ihm bekannt, ich bin, der ich bin. Ja, du bist der Gott, der da ist, der Gott, der für uns ist und der Gott, auf den wir trauen dürfen. Du bist der Gott, mit dem wir reden dürfen, der ein offenes Ohr hat, der uns kennt durch und durch, mit Namen uns zu nennen weiß, der unsere Person kennt, unser Herz weiß, auch dass unser Herz oft ein trotziges und verzagtes Ding ist. Und doch bist du auch der, der Menschenherzen zu lenken vermag. Ja, möchten uns immer wieder neu, als Einzelnen und als Gemeinde, dir ausliefern, dir sagen, ach Herr, nimm's in deine Hand. In deiner Hand darf unser Leben gut werden und gelingen. Und darauf trauen wir. Herr, so hab Dank für deine Güte, Freundlichkeit und Fürsorge, für deine Barmherzigkeit und dein Durchtragen. Hab Dank für dich, dass du in unserem Leben, ja in unseren Herzen Wohnung nimmst. Amen. Ja, möchten zu Anfang das Lied Nummer 156, die Strophen 1 bis 3, Herz und Herz vereint zusammen singen. Gerhard Terstegen hat dieses Lied gedichtet.
Zinzendorf.
Zinzendorf. Oh, Zinzendorf.
Nach halb bin ich abgerichtet.
Eines Weihnachten.
Was ist das?
Thank you.
Ja, möchte noch auf die Veranstaltung in der nächsten Zeit hinweisen. Einmal haben wir morgen keinen Gottesdienst. Also morgen ist kein Gottesdienst. Am Mittwoch, den 5. Januar, wird wieder Bibelstunde sein, zu gewohnter Zeit, 19 Uhr. Und dann haben wir am Sonntag, den 8. Januar, wieder Gottesdienst mit dem Rainer. Und wir bitten an diesem Tag, Salate mitzubringen. Es ist der erste Sonntag wieder im Monat und wir möchten gemeinsam Mittag essen. Dann ist am Mittwoch, den 11., am Freitag, den 13. Januar, Allianz Gebet, jeweils um 19 Uhr. Ansonsten liegt der Monatsplan auch aus, wenn Sie rausgehen, auf der rechten Seite zum Mitnehmen. Der Heinz hat es dankenswerterweise wieder alles soweit vorbereitet. Man kann das dann nachlesen. Die Krabbelkreis, Jungschartinkreis finden nach den Ferien wieder zu gewohnter Zeit statt. Ja, soweit von meiner Seite. Wir singen noch einmal miteinander vor der Predigt das Lied Nummer 271, die Strophen 1 bis 4. 271, 1 bis 4, groß ist dein Name.
Geschwister, es ist so eine gewisse Tradition, aber eine gute Tradition, dass wir versuchen, in den Gemeinden immer am letzten Tag des Jahres noch einmal zusammenzukommen und meist auch, wie wir es ja heute auch halten werden, das Abendmahl miteinander zu halten. Die Welt um uns herum begeht das Jahresende meist mit viel Tamtam, das war ihnen aber auch verboten, jetzt 2 Jahre und viel Knallerei. Aber für uns ist es eigentlich viel wichtiger als irgendwelche Späße am Ende des Jahres, Gott dankbar zurückzuschauen auf das, was Gott im vergangenen Jahr getan hat, auf das Schöne und auf das Schwere. Und ich habe auch schon sehr lange, also bestimmt schon seit 40 Jahren, es immer so gehalten, nochmal am Silvesterabend die Jahreslosung zur Grundlage der Andacht zu machen. Die Jahreslosung in diesem Jahr war ein Halbvers wieder nur aus Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich habe diesen Vers dann nochmal im Zusammenhang aus der Schrift, und zwar in der Übersetzung von Hermann Menge, rausgenommen und lese mal diesen Vers im Zusammenhang. Jesus sagt dort, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen oder von mir stoßen. Ich dachte, diesen Vers so als Grundlage zu nehmen, und zwar unter dem Hauptgedanken, was wird an geistlichen Ertrag aus dem Jahr 2022 uns begleiten. Zuerst einmal so als Einstieg, als Gemeinde hier im Ort, als die, die natürlich auch in der Welt leben und viele Dinge erleben im persönlichen Leben oder auch wahrnehmen von dem, was um uns herum geschieht, aber dann ganz speziell unter diesen Gedanken, was sagt Jesus hier konkret damals mit dieser Aussage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, und was sagt er uns heute? Es ist schon von Lothar erwähnt worden, Petra, die in dem Jahr heimgegangen ist. Es ist noch eine zweite Schwester, die Elisabeth Schlenz, heimgegangen. Und da muss man sagen, sie war fast doppelt so alt wie die Petra. Gott hat für jeden von uns eine gewisse Lebenszeit bestimmt. Und in dieser Lebenszeit sind wir hier in dieser Welt. Ich war in Neustadt ja lange Prediger und auch in Bad Bergzabern. Und ich habe das oft so gesagt, und es hat sich dann auch so ereignet, der eine oder andere, der jetzt hier sitzt, wird wahrscheinlich nächstes Jahr Silvester nicht mehr hier sitzen. Nicht, weil sie weggegangen sind, sondern weil sie heimgegangen sind. Ob das jetzt von unserer überschaubaren Größe hier in Meckenheim auch der Fall ist, das weiß ich nicht. Aber wir sollten schon jederzeit darauf vorbereitet sein, dass der Herr uns abrufen kann. Den einen oder anderen früher und den und manchen später. Aber warum ich das jetzt nochmal erwähnt habe, von der Elisabeth Schlenz und auch von der Petra, ich habe an den beiden, an ihrem beiden Heimgang mitgekriegt, dass doch in unserer Gemeinde echte Gemeinschaft da ist. Wenn ich sehe, wie man sich um Petra bemüht hat, die hat es ja nun wirklich schwer gehabt, also so mit knapp 50 oder mit 50 Jahren den sicheren Tod vor Augen und das über lange Zeit und dann einen ständigen Abbau und zum Schluss kaum noch menschliche Hoffnung. Aber dass dann immer wieder Geschwister da waren, die ihr beigestanden haben, die für sie gebetet haben, aber die ihr auch praktisch geholfen haben. Das ist für mich so ein Zeichen gewesen. Meckenheim ist keine vollkommene Gemeinde. Aber es ist Gemeinschaft hier und es ist ein liebevoller Umgang auch mit denen, die in Not sind. Und das ist eine Sache, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Ich hatte ja vor 2 Monaten Besuch von meiner Nichte und von meiner Schwester. Und meine Schwester, sie steht nicht im lebendigen Glauben, aber geht hin und wieder mal zur Kirche. Und sie sagt, sowas habe ich bei der Kirche nie erlebt, dass die so miteinander sind, so persönlich, auch so einen persönlichen Kontakt. Ich habe ja dann gesagt, wo sich das in Halle befindet, wo sie hingehen könnte. Aber wir können Gott dankbar sein, dass wir eine Gemeinde hier im Ort haben. Und auch die, die nicht mehr so viel in Erscheinung treten können, weil sie krank sind und zu Hause sind, auch sie wissen es ja. Die anderen denken an uns, die anderen beten für uns. Und sonntags haben wir normalerweise eine Gebetsgemeinschaft, die eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes. Und da wird immer aller Kranken gedacht und auch derer, wo man nicht so weiß, was sie für was für Probleme sie im Augenblick haben. Wenn uns das ein Stückchen begleitet, dass wir Gott dankbar sein können für die Gemeinschaft, die wir untereinander haben dürfen, dann wird man manches übersehen, was einem auch in der Gemeinde mal nicht so passt oder schmeckt. Oder manches Problem, das mit einem anderen da aufkommt und existiert. Aber ich will noch ein Stückchen weiter auf das vergangene Jahr zurückschauen. Es war ein Jahr, wo der Herr Jesus gesagt hat, kommt her, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auch zu Menschen, die persönlich durch Schweres gehen müssen, auch im Großen. Wenn ich denke, was hören wir im Augenblick nicht alles von problematischen Dingen aus der Welt? Die Christenverfolgung, das ist ja immer etwas, was wir immer auch im Hinterkopf haben. Wir hatten die Karmelmission hier gehabt, wo uns dann doch auch berichtet wurde, wie schlimm das teilweise in Afrika ist. Wie ganze Gemeinden auch in Gefahr sind und wie Einzelne sterben müssen. Christenverfolgung hat es noch nie so stark gegeben wie in den letzten 100 Jahren. Und da ist die heutige Zeit mit eingeschlossen. Wenn man von Christenverfolgung hört, denkt man oft an die altrömischen Verfolgungen, wo sie Christen in die Arenen gebracht haben und wo sie von Raubtüren zerrissen wurden. Aber es gab damals noch nicht so viele Christen wie heute. Und dann waren diese Verfolgungen meistens nur so zyklisch, mal ein paar Jahre. Die längste Verfolgungszeit war 10 Jahre und dann hatten die Christen wieder Luft. Aber heute in manchen Regionen immer. Und wer dort Christ wird, der weiß, er begibt sich in Lebensgefahr. Und wir sollten als Gläubige immer im Gebet auch hinter denen stehen. Denn die Christenheit, die ist eine weltweite Gemeinde. Und der Apostel Paulus erklärt das mal so, mit der Christenheit oder mit der Gemeinde ist es wie mit einem Körper. Mit einem Körper, an dem verschiedene Glieder sind, Finger und Zehen und Ohren und so weiter. Und so sind wir auch wie mit einem Körper mit den anderen da verbunden. Dann gibt es natürlich noch andere Probleme, die nicht nur uns Christen betreffen, sondern eigentlich alle. Dies Corona hat ja auch im letzten Jahr immer noch vielfältige Auswirkungen gehabt. Und wisst ihr, ich habe gedacht, wenn der Jahreslosung heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Man wusste nicht, wie werden die Einschränkungen wieder sein, wie gefährlich wird es wieder sein. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, dass wir niemals jemanden haben wegschicken müssen, der zur Versammlung gekommen ist. Egal, wie groß wir die Abstände gemacht haben, wir haben Übertragungen im Nebenraum gehabt. Wenn wir in so einer Situation gewesen wären, es wäre mir bitter gewesen und sicherlich vielen. Und der Herr hat uns auch behütet. Wir hätten so ein Ausgangspunkt von vielfältigen Ansteckungen werden können. Aber der Herr hat uns beigestanden. Es ist noch nicht ausgestanden mit dem Corona. Was da jetzt von China kommen könnte, das wissen wir überhaupt nicht. Es hat ja seinen Anfang in China gehabt. Und jetzt, was über die Medien berichtet wird, das ist ja fast erschreckend. Und durch die weltweiten Verbindungen, da könnte natürlich auch manches eingeschleppt werden. Wir werden es erleben, wir sind in Gottes Hand. Der Herr hat uns auch in dieser Sache durchgebracht und wir können es darauf verlassen, er wird uns auch weiter durchbringen. Und dann, was alle besonders auch beschäftigt im Augenblick, dieser Krieg in der Ukraine. Es ist nicht der einzige Krieg. In den letzten 20 Jahren hat es einen Krieg nach den anderen gegeben. Wenn ich nur denke, fast ganz Nordafrika ist desolat geworden durch die vielfältigen Kriege. Aber das war nicht so die aktuelle Politik. Man hat das dann gewusst, was in Syrien los ist, was im Irak los ist. Man hat das ein Stückchen übersehen, aber überall haben Menschen furchtbar zu leiden gehabt. Jetzt mit der Ukraine, da liegt einem das natürlich näher, einmal weil es geografisch näher ist. Und ich habe gerade vor 3-4 Tagen gehört, in Engels, seiner Stadt an der Wolga, ist eine Rakete eingeschlagen aus der Ukraine. Auch in Engels bin ich schon gewesen. Das ist das ehemalige deutsche Wolga-Gebiet. Ich habe sowohl gute Bekannte und wirklich Glaubensgeschwister, die ich persönlich kenne, in beiden Orten. Und wenn man das dann so hört, jetzt ist in Engels was passiert, dann ist in Saratow was passiert, dann dort in Odessa, in Nikolajew, all diese Orte hört man ja immer wieder. Ich habe die vorher gekannt und außer mir in den Gemeinden, Odessa kannten viele, aber sonst kaum jemand hat so einen Ort gekannt. Es war schwierig, aber in all dem ist Gott auch da. Und ich kriege immer so die Informationen von den Gemeinden aus der Ukraine, gerade aus dem Süden und aus dem Osten der Ukraine, wie in dieser jetzigen Lage gerade so die pietistisch geprägten Lutheraner missionarisch dort arbeiten und wie viele zu den Gottesdiensten mit dazukommen, die vorher nicht dabei waren. Gott kann auch sowas benutzen, obwohl wir es uns nicht wünschen sollten, dass wir in so eine Situation reinkommen. Es hat schwere Zeiten gegeben, aber auch im persönlichen Leben bei manchen. Und da will ich bloß ein paar Stichworte, wo uns natürlich allen etwas klar wird. Mit Sicherheit haben viele Menschen unter Einsamkeit gelitten. Es hat jetzt nichts mit diesen großen Dingen auf der Welt zu tun, aber unter Einsamkeit. Manche unter Depressionen, die gesundheitlichen Ursprung haben. Manche unter Einsamkeit, weil sie andere vermissen. Ich denke manchmal zurück an meine Tage in meiner ersten Stelle in Tangermünde. Da war eine alte Schwester, Schwester Mildner, und die begrüßte jeden, der für sie neu war und sagte, ich heiße Mildner und ich bin ein armes Waisenkind. Die war damals 85 oder 86 Jahre. Vater und Mutter sind tot. Und es hat sie immer wieder bewegt, in so einem Alter. Das gibt es, das existiert und es ist da. Einsamkeit. Manchmal Einsamkeit mitten in der Familie. Dass man den Eindruck hat, die anderen verstehen mich nicht, ich muss meinen Weg allein gehen. Aber der Herr Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht weg. Mit unserer Einsamkeit können wir zu ihm kommen. Oder dort, wo es auf dem Friedhof geht, wo man einen lieben Menschen beerdigt. Ich habe am Anfang von den beiden Schwestern bei uns erzählt. Aber die jetzt mit jemandem so persönlich verwandt sind und jetzt erleben wir es nicht mehr da, auch das schwer. Hin und wieder kriegt man auch mit, welcher Armut teilweise da ist. Weltweit sowieso, aber auch teilweise in unserem Land. Zurückblickend auf das Jahr, es wären jetzt viele Dinge zu nennen, kann man sagen, über jeder Situation stand dieses Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Der Herr wird da sein. Der Herr war da. Und das gilt auch über dieses Jahr hinaus. Er wird uns nicht wegstoßen. Nun möchte ich aber noch ein Stück näher auf diesen Vers im Gesamt und seinen Zusammenhang eingehen. Ich habe ihn vorhin vorgelesen nach der Mengeübersetzung. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, dem werde ich nimmer hinausstoßen. Jesus gibt ja eine Verheißung. Jeden, den der himmlische Vater seinen Sohn gibt, der derjenige wird bei zu, kann zu Jesus kommen und wird nicht weggestoßen. Nun gibt es Gläubige, die denken gerne darüber nach, wie ist das mit der Erwählung? Die Gläubigen sind erwählt und die anderen sind nicht erwählt. So geht das in manchem Kopf so rum. Es gibt sogar einige, die sind der Meinung, ich bin erwählt, weil ich jetzt zu Jesus gehören darf. Und die anderen sind erwählt, nicht zu Jesus zu gehören. Denn Gott hat ja alles in der Hand. Wisst ihr, das wäre ein seltsamer Herr. Wir verstehen zwar nicht alles, was Gott tut, aber so ist Gott nicht. Wer ist erwählt? Jesus hat in Johannes 3, Vers 16 es grundsätzlich ausgesprochen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier steht, er hat die Welt erwählt. Es sind nicht eine kleine Elite bestimmter Leute aus einer bestimmten Ecke oder einer bestimmten Zeit, sondern die ganze Welt hat er erwählt. Und für die Erwählung der Welt hat Jesus sein Blut vergossen. Aber diejenigen, die erwählt sind, müssen es auch annehmen. Deswegen diese weitere Erwähnung Jesus, auf dass alle, die glauben, nicht verloren gehen. Das Geschenk, dass ich zu Jesus gehören darf, das Geschenk, dass ich zu ihm kommen darf und dass ich nicht weggestoßen werde, gilt eigentlich für jeden. Nun könnten manche sagen, aber ich habe doch nie so viel von Gott gehört. Ich komme vielleicht aus einer Familie oder aus Lebensbedingungen, wo Gott keine solche große Rolle gespielt hat. Im Buch des Predigers, Kapitel 3, Vers 11a, da heißt es, er, Gott, hat uns vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns wunderbar vortrefflich gemacht. Auch die Ewigkeit hat er in ihn den Menschen ins Herz gelegt. Eine Sehnsucht nach Gott existiert in jedem, auch in dem, der nicht viel gehört hat, der nicht viel lesen konnte. Ich denke manchmal an eine Evangelisation zurück, die ich in Neuwied gehalten habe, und unter Russlanddeutschen dort. Und dann kam so ein alter Mann von weit über 80 Jahren, ganz schlanke Persönlichkeit. Schlanke fallen mir immer auf. Ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke, immer einen dicken. Aber ganz schlanken alten Herrn. Und ich dachte, er gehört zur Gemeinde, aber nein. Er war in Russland ein Parteimann sogar, kommunistisch gewesen. Und jetzt hierher gekommen mit den Kindern, er wäre alleine wahrscheinlich nicht gekommen, fühlte er sich einsam. Und dann wurde er eingeladen zu der Evangelisation. Und ich merkte jeden Abend, es kam einiges bei ihm an vom Evangelium. Ich forderte dann immer wieder auf, man kann im Gebet sein Leben jetzt Jesus übergeben, man kann auch Gespräche führen, aber da tat sich gar nichts. Und dann hat der Gemeindeleiter, ein Bruder Schäfer, sich gesagt, mit ihm werde ich jetzt sprechen. Und ist auf ihn zugegangen. Und da hat er gesagt, möchtest du nicht auch zu Jesus kommen? Und dann sagt er, ich bin nun schon über 80 Jahre alt. Ich kenne die Lieder nicht, die er singt. Ich kann die Gebete nicht auswendig. Ich kenne auch die Gebote nicht. Das kann doch nicht, das geht doch gar nicht. Und dann sagte der Bruder ihm, du brauchst weder Gebete auswendig zu können, noch Lieder auswendig zu können, noch die Gebote. Du brauchst nur eins, dein Herz Jesus zu geben. Und an diesem Abend, wo der Bruder mit ihm sprach, hat dieser alte Mann sein Leben Jesus übergeben. In diesem hohen Alter, was wirklich selten ist, dass sich einer an diesem Alter bekehrt, der ein Leben lang ohne Gott gelebt hat. Gott hat ins Herz des Menschen eine Sehnsucht nach der Ewigkeit reingelegt. Wie war das zu der Zeit Jesu? Als Jesus auf der Erde war, da kamen auch unterschiedlichste Leute zu ihm. Da gab es welche, die sich von Jugend an mit der Bibel beschäftigt haben, mit dem, was sie damals hatten. Pharisäer und Schriftgelehrte, und die waren nicht alle feindlich. Da ist zum Beispiel der Nikodemus, der sich sehr gut in der Bibel auskannte und der diese Sehnsucht nach der Ewigkeit hat. Und er merkte, dass Jesus was Großes ist. Und Jesus nahm sich Zeit für ihn. Aber es kamen auch ganz andere. Es kamen Menschen, die in schlimmsten Sünden waren. Im Lukas 15, da heißt es, aber da steht einmal, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das heißt, Jesus hat sich den Frommen zugewendet, er hat sie weder verachtet noch gehasst und er war auch für jede Einladung dankbar. Er war einmal im Haus eines bekannten Pharisäers damals eingeladen, ein Essen. Er hat ihnen nicht den Rücken gekehrt. Er liebte auch sie, aber er liebte eben auch die offenbaren Sünder. Zu Jesus konnten die Kranken kommen. Das machen wir uns jetzt manchmal gar nicht klar. Wir hatten ja hier eine Zeit Isolation. In Israel gab es auch Isolation. Und zwar für die Aussätzigen. Die mussten schon, wenn einer in die Nähe kommt, schreien, unrein, unrein. Und sie durften sich gar nicht den Leuten nahen. Und trotzdem, einige von ihnen, die diese Sehnsucht nach der Ewigkeit haben, sind Jesus nahe gekommen. Oder da wird von einer Frau geredet, die den Blutfluss hatte, jahrelang und so viel von Ärzten ertragen. Die galt immer als unrein. Die hätte gar keinen die Hand geben können. Jesus war für sie da. Und sie konnten kommen und Jesus hat sie nicht weggestoßen. Er war für sie da. Fromme und Sünder, Kranke und Gesunde, Aussätzige, auch junge Menschen, die nach dem Leben Sinn suchten, auch welche, die sich wieder abgewendet haben. Zu Jesus konnte jeder kommen. Es ist nötig, zu ihm zu kommen. Jesus fordert ja direkt dazu auf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist nicht nur so, dass Jesus dasteht und man könnte sich sagen, vielleicht gehe ich hin zu ihm. Nein, ich kann wissen, er ruft mir das zu, kommt zu mir, der mühselig und beladen seid. Allerdings, wenn ich komme, dann ist dieser Glaube notwendig. Aber diesen Glauben schenkt doch Gott. Der Herr hat seinen Heiligen Geist gegeben. Seit Pfingsten ist der Geist Gottes in der Welt. Und dieser Geist ist es, der uns zum Herrn bringt. Wenn ich nach ihm suche, dann werde ich Glauben finden. Und Buße, das heißt die Abkehr vom Alten, der Herr wird es mir schenken. Wie sieht das heute aus? Jesus hat damals eingeladen. Jetzt ist ja Jesus nicht mehr leiblich hier, aber er hat einmal das gesagt zu den Jüngern, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich, wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Wer euch Gläubige hört, der hört mich. Wenn du ein Kind Gottes bist und hast selber Kinder, bist ein Vater in der Familie, ein Großvater, Und da hat Gott dir eine Chance gegeben, in der Familie einzuladen zu Jesus. Jesus ist da für die, die mühselig und beladen sind. Die Mutter kann so ein Zeugnis sein für ihre Kinder. Es gibt manche Diskussionen, ob Frauen predigen dürfen und so. Auf diese Diskussion lassen wir uns gar nicht ein. Aber Frauen dürfen Zeugnis geben und dürfen Leute zu Jesus rufen, dass ihre Kinder oder ihre Bekannten und die im Umfeld von Jesus hören. Sie können Stellvertreter an Christi Stadt sein und vermahnen, dass man zu Jesus kommen kann. Ich verschicke jedes Jahr vor Weihnachten so einen Weihnachtsbrief. Es ist nicht jeder in meiner Liste drin, oft weiß ich auch die Adressen gar nicht. Das hat mal angefangen, auch vor über 40 Jahren. Jetzt schicke ich vieles dann auch per E-Mail rum. Es ist wesentlich billiger. Zum Schluss haben mir die Briefe 400 Euro gekostet. Ja, durch Porto und die Regierung braucht Geld und wie und so weiter. Das ist eben einfach so. Aber ich kriege manchmal auch eine Antwort. Und diesmal war ich so erstaunt. Da hat mir jemand geantwortet, der vor 47 Jahren in der Gemeinde, in der ich damals war, vom Alkohol losgekommen ist. Ein Bäckermeister, der vom Ruin seiner Firma und vom Ruin seiner Ehe stand. Der ganze Ort wusste von ihm, dass er langsam alles wie ein Chemiker auflöst. Es ging alles kaputt. Und er wurde eingeladen zu uns und dann fuhr er zu einer Freizeit vom Blauen Kreuz und bekehrte sich. Und er ist ein total anderer Mensch geworden. Jetzt fast 50 Jahre geht er diesen Weg mit Jesus und er schrieb mir, wo er sich jetzt dort überall hinhält. Es war einer der ersten, wo ich erleben durfte, dass sie frei wurden aus solchen Bindungen. Und dann schrieb mir ein anderer, Robert, vor 4 Jahren hier in der Pfalz. Jeder dachte, er ist gläubig. Ich wunderte mich, dass er in unserer Gemeinde, vor 6 Jahren, in Neustadt auftauchte. Und was er sagte, war alles sehr, sehr gut. Und wir haben ihn dann sogar ans Wort mitgebeten. Eines Tages war er dran zum Beilegen und kam nicht. War nicht da. Warum? Er lag volltrunken zu Hause rum. Warum? Quartalsäufer, wie man im Volksmund sagt. Ganze Zeit geht's gut und dann sackt er ab und konnte sich nicht halten. Ich habe ihn dann besucht und es war sehr schwierig. Es war sehr schwierig. Die eigenen Kinder wendeten sich von ihm ab. Es war sehr schlimm. Aber auch er wurde frei. Er wurde frei und er schrieb mir jetzt auch zurück, dass er jetzt in Berlin ist und er arbeitet dort unter Straffälligen als so eine Missionsarbeit dort im Gefängnis, wo er immer wieder Besuche macht. Der Herr kann Großes tun. Wer zu ihm kommt, den stößt Jesus nicht weg. Und er darf dann selbst so ein Zeugnis sein. Es wird der eine oder andere kommen und nicht bleiben. Das ist bitter. Aber es ist so. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und bittet ihn, sagt ihm das sogar, ich möchte bei dir sein, was soll ich tun? Und Jesus sagt, gib das weg, was jetzt dein Leben prägt, deinen ganzen Besitz. Und dann steht, und er ging traurig weg, denn er hatte viel Güter. Das gibt's auch, dass Dinge einen zurückhalten. Aber über diesem Jahr stand die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen, und in jeder Situation, und ich möchte nur einen letzten Gedanken noch dazu bringen, könnte es vielleicht sein, dass ich zu schlecht bin? Dass ich zu schlecht bin? Die Frage mit der Erwählung, das ist ja gar nicht so ganz das Problem. Gott hat die ganze Welt erwählt und ich brauche es nur anzunehmen, es liegt vor mir. Aber bin ich vielleicht zu schlecht? Ich habe in einer der Morgenandachten von Wilhelm erzählt, es war der erste Alkoholiker, bei dem ich erlebte, dass er frei wurde von Jesus. Das war so schlimm mit ihm. Jeder kannte ihn nur als einen Säufer. Und der Herr hat ihn in unsere Gemeinde, damals in Tangermünde, geführt. Er war mit einem Mal, da war diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in ihm da. Er konnte noch nicht anders, dahin gehen wir noch an der Flasche. Dann fuhr er zu einer Freizeit und wurde frei. Seine Frau, die sich geschieden hatte von ihm, kriegte wieder Mut, sie heirateten wieder. Und kurze Zeit später wird er rückfällig. Die Frau ist echt zum Glauben gekommen und die hat gehalten im Glauben. Aber Gott hat es dann so geführt bei einer zweiten Freizeit, wo er dann doch nochmal den Mut hatte, zu Jesus zu kommen. Und dieser Wilhelm, das habe ich in der Andacht damals nicht gesagt, der war vorher in so einer Sekte mit. Und seine Frau gehörte dazu und ihre Mutter. Die hatten ihn rausgeschmissen. Es war wieder Gottesdienst, der kam wieder angetrunken an. Und dann sagten sie, der drängt, der stinkt und der ist eine einzige Schande für uns. und haben ihm die Tür gewiesen, du hast keinen Platz in unserer Mitte. Und der Herr hat dann doch das Wunder getan, dass er zu Jesus fand, dass diese Sehnsucht seines Herzens gestillt wurde. Jetzt habe ich von einigen, die ich kennengelernt habe, gesprochen. Aber jetzt ist die Frage, wie sieht es bei mir aus? Ich habe von solchen Trinkern geredet und was weiß ich von denen? Meistens nur, dass sie trinken. Meistens hin und wieder, dass sie ihre Frau geschlagen haben. Hin und wieder, dass sie geklaut haben oder. Aber ich kenne nicht ihr Leben, aber ich kenne mich. Und ich weiß viel mehr von mir, was vor Gott keinen Bestand haben könnte. Und da könnte ich mich dann wirklich auch fragen, ja, bist du überhaupt in der Lage, Gott treu zu sein? Kannst du noch zu ihm kommen? Er hat so oft zu dir geredet und oft warst du nicht gehorsam, bist nicht gekommen. Wie sieht's in meinem Herzen aus? Jesus hat mal erklärt, wie es in meinem Herzen aussieht. Denn auch von innen, aus dem Herzen der Menschen, geht heraus böse Gedanken. Ehebruch, Hurerei, Mord und da werden andere Dinge erwähnt. Das steckt im Herzen des Menschen. Gott hat zwar eine Sehnsucht nach der Ewigkeit in uns gelegt, aber es ist auch im Herzen des Menschen eine Brutstätte für alles Böse. Wir werden nicht all das Böse tun, was dort wie eine giftige Wurzel liegt. Aber kann ich denn überhaupt bei Jesus angenommen sein, wenn ich so bin? Einer, der getrunken hat, einer, der mal geklaut hat oder so, mehr weiß ich ja nicht, dass den Jesus annimmt, das ist doch nicht kleinlich. Aber wie sieht es bei mir aus? 70 Jahre lang ein Sünder. Und ich habe wahrscheinlich mehr Sünden auf mich geladen nach meiner Bekehrung als vorher. Vorher hatte ich gar nicht die Zeit. Ich durfte dann mit 17 Jahren mich bekehren. Und seit jetzt sind 54 Jahre vergangen. Wie viel unüberlegte oder auch böse Worte, wie viel falsche Wünsche und Gedanken hat es in dieser Zeit gegeben. In einem Lied hat es mal jemand so geschrieben, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? So, solche Gedanken, die können einkommen. Bei Jesaja, da heißt es einmal Kapitel 1, Vers 18, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, also reden. Spricht der Herr, wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich wie Scharlach ist, soll sie doch wie Wolle werden. Hier ist eine Verheißung da. Eure Sünde ist möglicherweise rot wie Blut. Und vielleicht blickst du in dein Leben zurück und sagst, diese oder jene Sache, die kann ich nie mehr in Ordnung bringen. Was ich meiner Mutter einst für Herzeleid als Teenager zugefügt habe, ich kann sie nicht mal um Verzeihung bitten. Sie ist nur was über 40 Jahre geworden, 46 Jahre. Ich kann vieles nicht mehr in Ordnung bringen, aber Gott ist in der Lage, dort, wo die Sünde blutrot ist, uns schneeweiß zu machen. Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn ich mir das einrede, dann belüge ich mich selbst. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns. Damit jetzt keiner das falsch versteht, geht's weiter. Meine Kindlein, solche schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Also Gott will nicht, dass wir sündigen. Aber ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Im selben Brief schreibt Johannes mal etwas. Wenn euch euer Herz verdammt, Kapitel 3, Vers 20, 1. Johannes. Gott ist größer als euer Herz. Wir haben einen himmlischen Vater, der vergibt. Und jetzt ist die Frage, wenn ich gläubig bin und ich bin hier und da wieder gefallen, könnte ich dann aus der Gnade fallen? Ich möchte etwas, was Jesus ausgesprochen hat, lesen aus Johannes 10. Da sagt Jesus von denen, die zu ihm gehören, im Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Verheißung, die wir haben. Jeder darf kommen. Der Herr hat alle erwählt, dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wenn wir zu ihm gekommen sind, wenn wir diesen Trank, den Gott in jeden Menschen gelegt hat, nach der Ewigkeit nachgegangen sind, dann dürfen wir hundertprozentig wissen, wir gehören zu Jesus und keiner wird uns aus seiner Hand reißen. Paulus erklärt es mal anders, aber im Grunde das Gleiche. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt. Es ist wie ein geschlossenes Buch. Aber auch das wird uns nicht scheiden von der Liebe Gottes. Und jeden Tag können wir neu zu ihm kommen. Er hat uns dieses Jahr gesagt, dass wir zu ihm kommen können und er uns nicht wegschicken wird. Und es gilt auch für das nächste Jahr. Jetzt haben wir Abendmahl. In manchen Gemeinden hält man das sehr streng. Da sagt man, wer nicht wirklich fest im Glauben steht, der darf nicht teilnehmen. Oder wer sich bestimmten Ordnungen nicht unterstellt hat bis jetzt, der darf nicht teilnehmen. Im 1. Korintherbrief, da steht ein interessanter Satz. Welcher unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, damit dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. Wer ist unwürdig? Der, den ich da erwähnt habe, den sie rausgeschickt haben, wo sie gesagt haben, das ist eine Schande für uns, kann ich nicht beurteilen. Pfarrer Kemner, der hat einmal gesagt, unwürdig sind alle die, die sich für würdig halten. Wer davon überzeugt ist, ich bin so heilig, so großartig aus mir heraus, dass ich würdig bin zu gehen, der ist wie der Pharisäer im Tempel, der dort betet, Herr, ich danke dir dafür, dass ich nicht bin wie andere Mörder, Diebe und so weiter oder wie dieser Zöllner. Und der Zöllner schlug an seine Brust und sah, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus erklärt, dieser Zöllner, der sich als Sünder wusste, der ging gerechtfertigt daraus. Dem anderen hat alles nichts genützt. Wenn wir jetzt Abendmahl halten, ist grundsätzlich jeder eingeladen. Jeder darf kommen. Aber er sollte sich im Klaren sein, ich brauche Jesus. Und wenn wir dann den Wein trinken, wir nehmen ja Saft, dann weist uns dieser Wein darauf hin, auf das Blut Jesu, durch das uns die Sünde abgewaschen ist. Und wenn wir das Brot essen, das weist uns darauf hin, dass Jesus ganz für uns da ist. Wir können kommen, können nehmen, wenn wir uns an ihn halten. Lasst uns beten und ich bitte, wer es kann, dazu aufzustehen. Ach ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass bei dir immer eine offene Tür für uns da ist. Und du siehst jeden von uns. Du weißt schon, was im nächsten Jahr alles auf uns zukommt, an schweren und an schönen. Du weißt, wie es uns gehen wird im nächsten Jahr, psychisch und körperlich, Herr. Hab Dank, dass wir in jeder Situation zu dir kommen können. Dass dir keiner zu schlecht ist, dass keiner zu sündig ist. Du stehst da für jeden. Du bist am Kreuz für jeden von uns gestorben. Und wir dürfen dir einfach nur dankbar sein für das, was du für uns getan hast. Hab Dank, dass die Tür zu dir für jeden von uns offen ist. Herr, du siehst, ob vielleicht heute jemand da ist, der sagt, in dem Jahr gab es so etwas Schlimmes. Ich weiß nicht, wie ich das loswerden soll. Bitte, begegne demjenigen doch und mach ihm klar, dass er alles bei dir ablegen kann. Dass du rein machst von jeder Sünde, von jeder Sache, die wir im Herzen mit uns tragen oder deren Spuren vielleicht noch an unseren Händen kleben. Dank, dass du jetzt durch dein Wort uns nochmal Mut gemacht hast, dass wir wissen dürfen, egal was kommt, die Tür zu dir ist immer offen. Und Herr, es wäre jetzt manches anderes noch zu sagen. Wir wollen alles deinen Vater bringen mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir singen jetzt noch gemeinsam das Lied an der Nummer 667 und werden danach hier Abendmahl halten. Ich verabschiede mich aber von all denen, die bei der Live-Übertragung dabei sind. Abendmahl kann man ja in dem Sinne nicht übertragen. Aber euch allen, die das mithören, und wünschen wir Gottes Segen auch für das nächste Jahr. Nun, gemeinsam dieses Lied, und am Ende dieses Liedes wird die Übertragung abgeblendet.